Wie entstand denn diese Seminaridee und mit welchem Anspruch erarbeiten Sie eine internetöffentliche Präsentation der Ergebnisse?
Also der Vorlauf besteht erstmal darin, dass ich und ein Kollege in den letzten Semestern mehrfach Seminare zur Revolution in Halle gemacht haben. Wir haben ganz viele Quellen gesucht, ausgewertet, versucht, sie zu verstehen und einzuordnen. Und daraus entstand dann die Idee, naja, dicke Bücher schreiben, das machen Historikerinnen und Historiker meistens, nachdem sie geforscht haben. Oder die Studierenden schreiben Seminararbeiten, die lesen dann genau zwei Menschen, nämlich sie selbst und der jeweilige Dozent, die Dozentin. Und die Idee ist dann gewesen, wie erreichen wir eine größere Öffentlichkeit in der Stadt für das, was vor genau 100 Jahren in dieser Stadt geschehen ist.
Jetzt ist das ja sehr spannend. Es gibt zum Beispiel diese Ausstellung gerade im Stadtarchiv unter dem Titel Ruhe und Ordnung. Und was man dort merkt, ist, dass natürlich nur ein Teil von Geschichte auch immer über Dokumente erzählt werden kann. Also dass zum Beispiel unter den kommunistischen Kämpfern einfach wenig fotografisch dokumentiert wurde und es da ein ganz klares Ungleichgewicht gibt. Vielleicht generell, wenn Sie sich der Geschichte annähern, indem Sie vergangene und gegenwärtige Medien ineinander spiegeln, Zeitungsmeldungen zu Twitter bringen. Inwiefern ist das auch eine medienhistorische Reflexion, die Sie da beabsichtigen?
Naja, wir fangen jeden Tag auf diesem Twitter-Projekt an mit einer Meldung, die man damals in der Zeitung lesen konnte. Und dabei ist es für uns eigentlich egal, ob die Meldung richtig oder falsch ist. Es gibt auch manchmal falsche Meldungen. Es geht uns darum, dass die Menschen, die in Halle dann 1918, 19 gehandelt haben, ihr Handeln ja daran orientiert hatten, was sie über die Welt zu wissen glaubten. Und was wussten sie über die Welt? Das, was sie in der Zeitung lesen konnten, im Wesentlichen erstmal. Und deshalb beginnen wir immer mit dieser Meldung jeden Tag. Was sozusagen können die Menschen über die Welt wissen? Und dann, was tun sie im Verlauf des Tages dann? Wir haben jetzt für Halle das Glück, dass eigentlich jede politische Richtung in Halle damals ihre eigene Zeitung hatte. Von ganz rechts bis zum Volksblatt, der Zeitung der unabhängigen Sozialdemokraten, also für damalige Verhältnisse links außen. Und deshalb können wir sozusagen die Perspektiven der verschiedenen politischen Lager in diese Nachrichten, die wir dann daraus machen, übersetzen. Daneben gibt es sekundär auch noch ein paar Tagebücher und andere Dokumente.
Und diese politische und soziale Lage, die Sie ansprechen, die ist in Halle eine besondere, weil es Teil dieses großen Industriezentrums Halle-Leuna-Merseburg ist. Wie sah die Situation aus und auch die Stadtentwicklung in Halle um die Jahrhundertwende?
Naja, Halle ist dann im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg und dann im Ersten Weltkrieg, man muss immer sagen Halle und sein Umland, das gehört immer dazu, hat sich schnell industriell entwickelt, sehr schnell, denken Sie an die Chemieindustrie bei Leuna, die dann ab 1916 dazukommt, schnell große neue Werke, viele Menschen werden in die Industrie hineingezogen als Arbeitskräfte, die das bis dahin nicht gewöhnt sind und für die Industriearbeit, so wie sie damals war, einen existenziellen Schock teilweise darstellt. Also das ist eine der Erklärungen dafür, dass das Arbeiterinnen- und Arbeitermilieu in Halle und Umgebung etwas geneigter war, radikal zu sein als in anderen Regionen Deutschlands. Und ein anderer Grund ist der, dass in der organisierten Arbeiterschaft, in der Partei, den Gewerkschaften, den Vereinen schon vor dem Ersten Weltkrieg eher der linke Flügel der SPD dominiert hat. Und das heißt, eigentlich war fast der gesamte Apparat und die ganze Infrastruktur des Arbeitermilieus stand im politischen Spektrum Deutschlands am linken Flügel der Sozialdemokratie.
Und Sie sprachen es schon an, der Erste Weltkrieg beginnt und ist ein enormer Einschnitt in das soziale Leben aller beteiligten Staaten. Wie hat sich die Situation in Halle im Zuge des Ersten Weltkriegs verändert?
Na, das ist dann, glaube ich, so besonders nicht. Das entscheidende Merkmal ist auf der einen Seite, dass viele tausend Männer in den Krieg ziehen, mehrere tausend Männer aus Halle auch im Krieg ums Leben kommen. Und das andere ist der existenzielle Mangel. Die Menschen dieser Stadt hungern. Sie hungern aber nicht gleich, sondern die Menschen, die auf die staatliche Verteilung von Lebensmitteln angewiesen sind, aus den unteren Schichten, aus der Arbeiterinnen- und Arbeiterschaft, die hungern viel stärker als die Menschen, die sich auf dem schwarzen Markt mit Lebensmitteln versorgen können. Das, was man damals Klassengesellschaft nannte und was im Bewusstsein der Menschen präsent war, bekommt dadurch im Krieg eine ganz existenzielle Note. Also wo man jetzt in der Klassengesellschaft einsortiert ist, ist nicht einfach eine Frage von arm sein oder wohlhabend sein, sondern es ist eine Frage von hungern oder nicht hungern.
Und in dieser Situation wird die Revolution getragen durch heimkehrende Matrosen aus Kiel. Berühmt ist für Halle die Person Karl Meseberg. So eine revolutionäre Situation, die fällt nicht vom Himmel. Meist gibt es Akteure, die schon vorher aktiv sind. Wie waren denn in Halle die Bedingungen, insbesondere im Hinblick auf die Arbeiterbewegung und ihre Parteien?
Ja, die unabhängige Sozialdemokratie, also der linke Flügel der Sozialdemokratie, hat während des Krieges vor allem in den Betrieben ein dichtes Netz an Vertrauensleuten aufgebaut, durch die sie die Belegschaften der Betriebe mobilisieren konnten. Auf der Basis konnten sie dann zum Beispiel am 8. November einen Arbeiterrat in Halle wählen. Daneben gibt es die Garnisonen, also das hier stationierte Militär. Und in Halle, 7. November früh morgens, fängt die Revolution ja eigentlich auch beim Militär an. Also es fängt mit Soldaten, die gegen ihre Offiziere meutern, an. Ob jetzt diese Matrosen tatsächlich so eine große Rolle gespielt haben oder überhaupt zu dem Zeitpunkt eine Rolle gespielt haben, da hätte ich jetzt so meine Zweifel. Insgesamt ist das Problem bei der Geschichte der Revolution, dass man sich da durchkämpfen muss durch jede Menge Legenden und Erzählungen, die aus späterer Zeit stammen und die dann teilweise die Interessen der Organisationen aus späterer Zeit spiegeln, die diese Geschichten erzählen. Also die erst die Kommunisten, später die SED, die hatten so ihre ganz eigene Erzählung über diese Revolution. Davon ist vieles völlig richtig. Und manches muss man eher nochmal nachprüfen oder nochmal überlegen und vielleicht auch manchmal anzweifeln, weil es ja schon eine Erzählung über Geschichte war, die den Legitimationsinteressen zum Beispiel der SED dienen sollte.
Sie sprachen es an, am 7. November, kann man sagen, begann die Novemberrevolution in Halle, also genau vor 100 Jahren. Und Sie schildern, dass es damit begann, dass in den Garnisonen die Soldaten gemeutert haben. Wie sah das denn genau aus und wie spiegelt sich das auch in den Zeitungsmeldungen, die Sie jetzt für Ihr Projekt benutzen?
Also die Zeitungen berichten über sowas natürlich immer so ein bisschen zeitversetzt. Man muss dann auch sowas wie Tagebücher dazu nehmen, weil die Zeitungen wissen nicht alles, interessieren sich auch nicht für alles. Also im Kern ist es, wie es auch in anderen Städten in Deutschland ist, eine Revolte von Soldaten gegen Offiziere. Offensichtlich haben die Soldaten ein großes Misstrauen gegenüber ihren Offizieren. Sie denken erstmal, dass die Offiziere den Krieg unbedingt fortsetzen wollen, während die meisten Soldaten diesen Krieg sofort am liebsten beenden wollen. Und dann kommen dazu viele Erfahrungen, die man im Militär gemacht hat, mehr Erfahrung der Ungleichheit, Offiziere bekommen besseres Essen als die Soldaten, Erfahrung der Entwürdigung, also Soldaten klagen, das Erste, was Soldaten anmahnen, wenn sie meutern, ist, wir wollen künftig respektvoll behandelt werden von den Offizieren. Also es geht ganz stark um Sachen wie Würde, um Hierarchie, um Demütigung und das sozusagen macht diese Revolte dann aus.
Entscheidender Konfliktpunkt für den weiteren Verlauf der Novemberrevolution ist die SPD, die sich staatsmännische Führung und Ruhe und Ordnung auf die Fahnen geschrieben hat, versus linke Teile der Arbeiterbewegung. Sie haben schon angesprochen, die USPD und die KPD und Rätebewegungen, die mehr wollten als eine bürgerliche Republik. Wie wurde dieser Konflikt dieser drei Parteien in Halle ausgetragen?
Da muss man erstmal damit anfangen, dass die KPD während der Novemberrevolution und bis ins Jahr 1919 hinein in Halle völlig bedeutungslos ist. Es gibt eine kleine Gruppe, die im Januar so eine Parteigruppe gründet, aber die KPD hat hinterher erzählt, sie sei bedeutsam gewesen, aber die Kommunisten waren nicht bedeutsam. Sondern bedeutsam sind sozusagen diese linken Sozialdemokraten, die in der USPD organisiert sind, die auch diesen Arbeiterrat und den Arbeiter- und Soldatenrat dominieren. Das ist ganz eindeutig. Die wollen Revolution, die wollen ein Mehr, die wollen eine Sozialisierung der Industrie zum Beispiel. Sie haben bestimmte Vorstellungen. Allerdings im Alltag und im Konkreten unterscheiden sie sich dann gar nicht so sehr von dem, was die anderen Sozialdemokraten machen. Also der Arbeiter- und Soldatenrat in Halle, der von diesen linken Sozialisten dominiert wird, verhält sich eigentlich ganz ähnlich wie die Mehrheitssozialdemokraten in Berlin, weil es sind konkrete Probleme, die man erstmal lösen muss, wenn man von sich selber sagt, man habe jetzt die Macht übernommen. Man übernimmt die Macht in der Stadt, in der 180.000 Menschen ungefähr leben. Die müssen was essen. Die müssen jeden Tag was essen. Die Lebensmittel müssen irgendwo herkommen. Die Stadt versorgt sich nicht selbst. Die Menschen wollen, dass Wasser aus der Leitung kommt. Sie wollen, dass Kohlen in die Stadt kommen, um im nahenden Winter zu heizen. Also stellen sich ganz konkrete Verwaltungs- und Vorsorgungsprobleme. Und da bleibt auch den linken Sozialisten in Halle gar nichts anderes übrig, als zu sagen, naja, wir brauchen die alte Verwaltung. Wir brauchen die alten Verwaltungsbeamten. Der Apparat muss weiterarbeiten. Wir können den jetzt nicht abschaffen, weil die Leute wollen morgen auch was essen.
Sebastian Haffner bezeichnet in seinem Buch Die verratene Revolution das Ganze als einen Bürgerkrieg, der am Beginn der Weimarer Republik steht, bis etwa 1921. Dann folgen erstmal Jahre der Stabilität. Wie ist Halle in die Weimarer Republik gegangen?
Naja, auch mit solchen gewaltsamen Auseinandersetzungen, die man schon als bürgerkriegsartig bezeichnen kann. Allerdings jetzt nicht gleich im November 1918. Das beginnt noch halbwegs harmlos im Januar 1919. Da gibt es Demonstrationen von Zehntausenden von eher bürgerlichen Menschen, die für das demonstrieren, was sie für Ruhe und Ordnung halten. Damit meinen sie im Wesentlichen, dass die Arbeiterbewegung bitte aufhören soll, ihrerseits zu demonstrieren und weitergehende Forderungen zu stellen. Und das sind dann Konfrontationen mit der Arbeiterschaft. Da gibt es Demonstrationen, Gegendemonstrationen, auch die ersten Toten. Und dann richtig eskalieren tut es dann im Ende Februar 1919. Da gibt es einen großen Generalstreik der Arbeiterschaft für die Sozialisierung der Industrie und einen Gegenstreik des Bürgertums. Und am 1. März marschiert dann von der Regierung entsandtes Militär in die Stadt und dann gibt es 3 Tage Kämpfe, am Ende 26 Tote.
Sie werden am 27. November im Literaturhaus eine szenische Lesung mitveranstalten unter dem Titel Geplatzte Träume, Szenen aus dem revolutionären Halle von 1918. Wieso geplatzte Träume mit diesem Fragezeichen dahinter?
Naja, wenn Sie sich in die Zeit, sagen wir mal, in den November 1918 versetzen, dann haben viele Menschen natürlich weitgehende Vorstellungen, was das heißt, jetzt ist Revolution. Revolution ist so eine Art magisches Wort. Man ist aus der Vorkriegszeit, aus dem, was die Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg darüber erzählt hat, gewöhnt, sich das vorzustellen. Nach der Revolution wird alles anders, besser, der ewige Friede bricht aus, alles wird gleich verteilt und alle werden halbwegs im Wohlstand leben und so weiter und so fort. Also es gibt jede Menge sozusagen Vorstellungen, die mit Revolution verknüpft sind. Und dann sagen auf einmal alle ab 7. November, jetzt ist Revolution. Und dann stellt sich die Frage, was macht man jetzt eigentlich? Was heißt das jetzt? Also es gibt ja keine Gebrauchsanweisung für Revolution. Also was tut man jetzt? Was ist richtig zu tun? Wie kann man die Hoffnungen, die Träume, die man die ganze Zeit mit sich getragen hat, man muss da sagen, die eine Hälfte der Gesellschaft, die andere Hälfte der Gesellschaft trägt Furcht und Angst vor der Revolution mit sich rum. Was macht man jetzt? Und in diesem Prozess, der dann eben so gewaltsam endet, wie wir es eben gesagt haben, in diesem Prozess zerplatzen dann langsam diese Träume, weil sich herausstellt, dass doch nicht alles sofort besser, anders und ideal wird.
Sie veranstalten diese Lesung mit dem Titel Geplatzte Träume im Literaturhaus mit. Was wird uns dort erwarten?
Na, das ist dann eine Lesung mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die aus den damaligen Originalquellen quasi vorlesen und deklamieren und ein bisschen was spielen. Das sind Tagebücher eines 13-jährigen Mädchens, das damals die Revolution beobachtet und jetzt sage ich mal, frühpubertär altklug kommentiert hat. Dann gibt es einen hallischen Notar, der seine ganze Depressionen in sein Tagebuch packt über das, was er da sieht. Dann gibt es Revolutionäre, die Gedichte schreiben. Und all das haben wir zu einer Collage verbunden, die eben die einerseits die Dramatik dieser Zeit, die Träume und das Platzen der Träume zeigen soll. Und vor allem aber die Erfahrungen der einzelnen Menschen, die dir da in dieser Zeit machen, weil die Revolution wird gerne von oben erzählt, also sozusagen von den großen Politikerinnen und Politikern, ob sie jetzt links oder rechts stehen, und von dem, was die machten, taten und wollten. Und Revolution wird eigentlich selten erzählt aus der Perspektive der, tja, kleine Leute ist ein problematisches Wort, sagen wir mal, aus der Menschen, die keine, aus der Perspektive der Menschen, die keine großartigen Funktionen hatten.
Und um nochmal darauf zurückzukommen, dass Sie nicht nur diese Lesung organisieren, sondern auch die Revolution 1918 über einen Twitter-Account nachvollziehbar machen wollen. Wie sieht das denn genau aus und wie wird es eben da auch darum gehen, dass ja an den individuellen Biografien aufgezeigt wird, wie die Revolution sich abspielte?
Na, das ist in einem Twitter-Account natürlich viel schwieriger. Wir müssen es ja auf 280 Zeichen reduzieren. Und das geht eigentlich bei den meisten Selbstzeugnissen, individuellen Quellen, die wir haben, nicht. Weil das meistens längere, fast nicht kürzbare Reflexionen über das Leben und das Erleben sind. Also dieser Twitter-Account, der schildert doch eher, gegeben durch diese 280 Zeichen, er schildert eher relativ dürr, was ist geschehen? Was ist in der Stadt passiert? Was haben Menschen gemacht? Auf dem Hintergrund, welchen Wissens haben sie gemacht? Und wichtig ist dabei aus meiner Sicht dann noch, dass wir nicht nur über Politik twittern, weil die damaligen Menschen haben nicht nur politisch gelebt. Die haben sich jeden Tag auch Gedanken gemacht, wo es was zu essen gibt, also wo sie was zu essen herbekommen. Sie haben darüber nachgedacht, wie sie sich mit den verschiedensten Gütern versorgen. Sie haben aber auch gedacht, viele haben gedacht, der Krieg ist jetzt zu Ende, jetzt wollen wir endlich leben. Nach 4 Jahren Krieg soll jetzt endlich gelebt werden, es soll getanzt werden. Man will ins Theater gehen, man will ins Kino gehen, das ist ja relativ neu damals. Man will auch sich ausleben. Das kommt auch in den Zeitungen vor und uns ist ganz wichtig, dass wir zeigen wollen, das ist nicht nur die Zeit, wo alle politisch waren und dauernd politische Revolutionen gemacht oder darüber nachgedacht haben, sondern es ist eine Zeit, wo Menschen auch einen Alltag haben. Und dieser Alltag ist Teil der Revolution und findet nicht irgendwie auf einem anderen Planeten statt.
Was erwarten Sie sich denn darüber hinaus von so einem Geschichtsvermittlungsprojekt via Twitter, quasi die Geschehnisse vor 100 Jahren aktuell machen, indem die Leute diese Kurzmeldungen in einem Online-Portal lesen können?
Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, könnte ich jetzt sagen, weiß ich gar nicht so genau. Hat auch was Experimentelles einfach. Also wir probieren das jetzt mal aus. Wir haben es noch nie gemacht und es gibt ein paar Vorbilder oder ein paar Kolleginnen und Kollegen, die mal was Ähnliches gemacht haben, aber immer über einen kürzeren Zeitraum. Wir machen das ja über mehrere Monate. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht so genau, was ich erwarte oder was dabei rauskommt. Ich hoffe natürlich, dass viele Menschen sich dafür interessieren, gerade hier aus der Stadt und ihrem Umland, was genau vor 100 Jahren hier geschehen ist und was die Menschen hier getan haben und was sie erlebt haben. Wir twittern aber Nachrichten. Das heißt, dass sich darauf reinmachen und das sozusagen in sein eigenes Weltbild einsortieren, das muss jeder und muss jede, soll jede und soll jeder für sich machen. Das wollen wir ihm jetzt nicht vorgeben. Wir senden jetzt keine, in dem Sinne senden wir keine revolutionären Botschaften, sondern wir senden Nachrichten über die Revolution.